Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
Ja, moin, hallo und servus bei Dreimal Digital mit Stefan Hamann und Markus Diekmann. Und heute als Gast dabei Stefan Wenzel von der Firma Himself, ehemals eBay-Deutschland-Chef. Ne, Stefan, so haben wir uns auch, glaube ich, ganz kurz dann noch kennengelernt. Dann warst du aber schon weg und dann warst du bei Tom Taylor. Ich sage jetzt mal Digital-Chef, kannst ja gleich vielleicht genauer sagen. Stell dich doch einfach mal vor.
Ja, moin, danke für die Einladung. Stefan Wenzel, 48 Jahre alt, seit 1999 im digitalen Zirkus unterwegs. Unterschiedlichste Stationen dabei genossen, zweimal in der Otto-Gruppe. Habe also tatsächlich, wenn ich das mal sozusagen von der anderen Seite aus zusammenfasse, E-Commerce auf der Handelsseite, auf der Markenseite und auf der Marktplatzseite kennenlernen dürfen. Ne? Also Otto, wie gesagt, auf der Handelsseite, bin aber auch auf der Markenseite unterwegs gewesen, bei Max Fashion, habe das E-Commerce für die aufgebaut, bei Tom Taylor, wie eben schon erwähnt, das E-Commerce geleitet, aber auch bei McLaren in der Formel 1, habe für die das E-Commerce gegründet und skaliert. Dann habe ich einen Shopping-Club mal geleitet als Geschäftsführer bei Sir Friends, auch ein Geschäftsmodell, was völlig interessant ist und über das man jetzt, ne, kann man lange darüber streiten, aber spannendes Thema. Und dann last but not least, wie eben erwähnt, das Thema eBay, Marktplatzseite intensiv kennengelernt zunächst, zuständig für das Fashion-Vertical auf ebay.de und dann später zuständig für das Deutschlandgeschäft. Also insofern 21 Jahre Villa Kunterbunt, alles dabei, Handel, Marke, Marktplatz und Shopping-Club. 9 Jahre im Ausland, 2-mal Niederlande, 1-mal England und natürlich dann die Station in Deutschland. Lebe in Hamburg, verheiratet, 9-jährige Tochter. Es kann losgehen.
Cool. Sehr gut. Jetzt ist mir natürlich auch klar, warum du da in diesem Top 100 Ranking bei der Textilwirtschaft zu den führenden Managern im Bereich Digitalisierung ernannt wurdest. Ne? Habe ich ja kaum noch Fragen. Also warst ja schon wirklich viel unterwegs, hast da auch echt teilweise, wie ich das so mitbekommen habe, auch richtig Gas gegeben und auch einige Sachen verändert. Ne? Spannend, wirklich, wirklich spannend. Ja, und ich denke mal, da kommen jetzt gleich mal so 2, 3 interessante Fragen zusammen. Aber von mir aus erstmal die Frage: Wie hat sich denn für dich, ich sag's mal, alles so entwickelt? Also die Digitalisierung. Ich frage immer so gerne, was verstehst du eigentlich unter Digitalisierung? Das ist immer ganz ulkig, was da für Antworten rauskommen. Wie hast du das kennengelernt? Also du bist ja schon lange dabei. Ich habe 2001 bei eBay angefangen. Also wir sind da schon so Dinosaurier, sage ich mal. Jeder auf seine Art natürlich. Wie war das für dich? Ist das schlimmer geworden, besser geworden? Verstehen die Leute, mit denen du redest, überhaupt, worüber du redest? Das habe ich immer so das Problem. Gerade in den größeren Firmen, wenn ich ja irgendwie mal so eine Beratung mache, denke ich, mein Gott, die sind ja so schlecht aufgestellt, teilweise. Viel, viel schlechter als irgend so ein kleiner Online-Händler, der einfach immer am Punkt ist, am Puls der Zeit. Wie ist das für dich? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja gut, ich meine, wenn du dir jetzt die Companies anschaust, in denen ich war, da ist natürlich, sagen wir mal, sind unterschiedliche Reife gerade, was das Thema digital angeht, offensichtlich. Ne? Du hast so Legacy-Firmen und damals gehörte ja auch ein Otto noch dazu. Ne? Da war halt nicht Legacy physischer Retail, da war Legacy der Katalogversand. Aber natürlich sind auch Firmen wie McLaren in einer anderen, aus einer anderen Perspektive auch Legacy-Unternehmen, wenn es um Digitalgeschäft geht, die sind natürlich hochtechnisiert. Und machen ganz natürlich Leading-Edge-Themen im Bereich des Automobilbaus, Electronics und so weiter. Aber natürlich nicht in dem, was wir unter Digital-Themen verstehen. Insofern ist das in der Tat ein ziemlich roter Faden, der sich seit 99 da durchzieht. Und ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Es ist in der Tat so, dass auch heute aus meiner Sicht wir immer wieder die Themen diskutieren, die eigentlich damals auch schon auf dem Tisch waren. Also es ist jetzt schon so, glaube ich, dass man abgesehen mal von PR-Aktivitäten und auch viel Boardroom-Romantik, man ganz selbstkritisch mal in viele Firmen reinschaut, dann hat sich vieles bewegt, aber es ist auch noch eine Menge Luft nach oben. Sieht man ja auch aktuell an dem, was da gerade passiert ist um uns herum. Es wäre nie umsonst sind so viele Firmen natürlich total überrascht worden, dass jetzt das digitale Thema eigentlich das ist, das Bein ist, auf dem man stehen könnte. Und viele stehen nicht auf dem Bein. ja, weil sie das halt über 20 Jahre nicht richtig priorisiert haben. Und jede Company hat da einen unterschiedlich großen Rucksack und auch einen unterschiedlich artigen Rucksack. Aber ich glaube, dass das Thema Digitalisierung, und der Begriff ist schwierig, ne? Also ich meine, es sind ja so Ausbaustufen. Digitalisierung riecht eher so nach Elektrifizierung, sozusagen das Übertragen von bestehenden Prozessen, Abläufen und Modellen in eine digitale Welt. Das ist hier eine. Die Ausbaustufe ist ja letzten Endes dann Transformation. Also die Frage, wie kann ich jetzt in der digitalen Welt letzten Endes Geschäftsmodelle, neue erschließen oder andere Revenue Streams im Grunde identifizieren. Wenn man da jetzt anfängt, nochmal differenziert reinzuschauen, dann gibt es natürlich auch auf diesen beiden Ebenen nochmal eklatante Unterschiede, wie weit die Firmen sind. Die meisten sind ja noch mit der Elektrifizierung sozusagen beschäftigt beziehungsweise überfordert. Und da sind wir noch gar nicht bei der Frage, was für Geschäftsmodelle oder neue Opportunitäten ergeben sich denn im digitalen Lösungsraum. Da sind wir ja noch oftmals gar nicht angekommen.
Ja. Kann ich absolut bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich glaube auch, dass wir da also insgesamt in Deutschland einfach noch super analog unterwegs sind, was ja gleichzeitig aber auch viel Potenzial birgt. Ich habe immer den Eindruck, dass sich so auf so einer typischen Geschäftsführungsebene von, ich sag mal, einem beliebigen mittelständischen Unternehmen, so, dass sich da einfach super schwer getan wird, wirklich Digitalisierung auch als unternehmensstrategisch relevant einzustufen. Ich habe immer den Eindruck, das sind oft irgendwo eingefahrene Strukturen, eingefahrene Situationen. Und dann wird praktisch ein Heilsbringer gesucht, ne? Also der Chief Digital Officer oder wie auch immer. Der soll den ganzen Laden um 180 Grad drehen und voll in die digitale Zukunft führen. Glaubst du, dass solche Modelle funktionieren oder muss das noch organischer aus der Organisation selbst gelebt werden?
Ja, da bin ich sehr, sehr skeptisch, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja, also in der Regel sind diese CDO-Konstrukte ziemlich zahnlose Tiger, weil Digitalisierung als Einstieg sozusagen, aber natürlich digitale Transformationen, neue Geschäftsmodelle etc., das ist natürlich nichts, was irgendeine Stabsfunktion erledigen kann. Ja? Also das ist letzten Endes ist der CEO, der Chief Digitalisierer, der ist gleich Chief Brand Officer. Also das ist im Grunde das Epizentrum, von dem alles ausgehen muss. Der braucht aber, by the way, auch noch eine Eigentümer- und Kontrollfunktion drumherum oder oben drüber, die das genauso sieht, ja, also ein Aufsichtsrat, ein Beirat, Eigentümer, Geldgeber, Investoren, wie auch immer, sind genauso letzten Endes gefordert und notwendig, um dann auch dementsprechend hoffentlich gestrickten CEO das alles auch zu ermöglichen, den Weg mit zu planieren, den er gehen muss. Wenn ich glaube, ich mir als im Grunde analogen CEO, wenn ich glaube, dass ich da mir mit einem CDO, der mir irgendwie für Konferenzen Slides malt und mich so ein bisschen mit den Buzzwords ausstattet und durchrennt und Workshops macht und Design Thinking erklärt und sowas. Also ich glaube, dass ich damit sozusagen den Laden umdrehe oder ordentlich auf Tabasco gesetzt kriege, da wäre ich sehr skeptisch.
Ja, ich hatte ja mal, ich glaube, letztes Jahr im Dezember war das, da habe ich einmal für die T3N und einmal für die CDO Insights zwei Artikel verfasst, die aber beide ein bisschen anders ausgestaltet waren, aber ansonsten gleich. Digitalstress wie Antidepressiva bei Herzinfarkt. Und da habe ich über meine eigenen Erfahrungen als CDO gesprochen. Und da komme ich eigentlich zu gleichen. Also ich meine, ich finde das schon lustig, da treffen sich zwei Leute auf dem Flur und der eine Personalchef sagt, ich meine Stellenausschreibung, so ein CDO für unseren Laden, der andere auch. Und der andere, der meint eigentlich ein Digitalisierer, also ein Automatisierer, habe ich dann immer genannt, was du Elektrifizierer genannt hast. Und der andere sagt, der soll das Business Model aufräumen. Und eigentlich müsste ja jede Abteilung müsste digital denken, also auch jeder Bereichschef müsste digital denken. Da sehe ich keinen Unterschied. Und wenn der CEO neue Geschäftsmodelle nicht versteht, dann braucht man vielleicht einen neuen CEO, aber keinen CDO. Also habe ich es auch noch nicht verstanden. Und wenn du das mal guckst, ja. Du hast ja eine krasse Bandbreite, auch in Erfahrung von eBay bis Tom Taylor. Was sind denn die Tipps, wo du sagst, wenn du heute dir Traditionsunternehmen anguckst und jetzt kannst du ja auf dem anderen Stuhl sitzen, du musst es ja gerade nicht selber machen. Was kannst du jetzt also mit dem weißen Bart, wo du dich einmal so drin kratzt, was kannst du jetzt an Tipps raushauen und sagen, diese fünf, wenn ihr wirklich morgen überleben wollt, das sind die großen Dinge, die ihr jetzt angehen müsst. Das kann ja auch egal von Kultur angefangen bis.
Also ich würde mal mit dem ersten Thema nochmal anfangen, zurückkommend zu dem Artikel und zu den beiden Personalern. Letzten Endes ist diese ganze CDO-Nomenklatur aus meiner Sicht ein totales Übergangsphänomen. Und ja, wenn man da mal auf so einem 100-Jahres-Spektrum draufschaut, dann ist das auch gar nicht so schlimm, dass man da mal über ein paar Jahre sowas benutzt hat. Aber das ermutet so ein bisschen an, als würde man irgendwie den Chief Strom Officer irgendwie diskutieren. So selbstverständlich wie Strom in der Firma ist und wie jede Abteilung mit Strom hantiert, letzten Endes unreflektiert. Genauso ist ja das Thema digital letzten Endes ein Stück weit Infrastruktur, Lösungsraum, ist da sozusagen die Welt, in der wir uns bewegen. Das wird man in ein paar Jahren so nicht mehr in den Berufsbezeichnungen, das wird man nicht mehr sehen, weil es gibt ja im Grunde keine Abteilung, keinen Job in einer Firma, über die ich jetzt nachdenken könnte, wo das Thema digital nicht eigentlich ja komplett verwoben ist in das, was die den ganzen Tag tun und die Lösungsräume, die sich erschließen müssen, ne? So, wenn ich jetzt auf Legacy-Firmen komme, um zu deiner Frage zurückzukommen, wenn ich auf Legacy-Firmen schaue, also was sind so die großen Themen, ne? Also ich glaube, in den meisten Companies ist das Thema Kultur der rosa Elefant erstmal sozusagen im Raum. Ja, und das ist natürlich auch das, was auch am schwierigsten anmutet, weil man kann schlecht alle Leute nach Hause schicken. Ja, auf der anderen Seite geht es auch darum, ein Stück weit, ja, auch aus dem gesellschaftlichen Aspekt, da so Reisen im Grunde auch Entwicklungsfelder zu definieren, damit man Leute mitnimmt und so weiter. Also es ist ein großes Spannungsfeld, wo man, glaube ich, zwischen Geschwindigkeit, Komplexität, Philanthropismus, Darwinismus unterwegs ist. Am Ende vom Tag brauche ich aber natürlich eine Company, eine Kultur. Ich brauche Leute on the ground, die können und wollen. So. Und das ist halt eine Kombination, das ist ja inhaltlich genauso disruptiert worden, was da die Anforderungen sind, wie die Technologie, auf die wir schauen. Mhm. Ja, ich nehme mal das Beispiel mit Marketing. Ja, also der Marketing-Mitarbeiter oder Marketing-Leiter vor 15 Jahren, der hat sich mit einer Handvoll primär analogen Kanälen beschäftigt. Da gab es keine Attributionsmodelle und Tracking-Probleme und ich weiß nicht, wie viele Kanäle, die er sozusagen befeuern muss und always on und so. Wenn ich mir das Berufsbild nochmal anschaue, ja, das ist ja denkbar weit entfernt von dem, was es vor 15 Jahren war. So, und natürlich kann man Leute immer weiter ausbilden und mitnehmen und das soll man auch tun. Auf der anderen Seite muss man auch schauen, inwieweit habe ich sozusagen, kann ich mir das finanziell erlauben, sozusagen das alles mitzunehmen. Ja, wie weit lässt sich das entwickeln? Wird aus dem Torhüter jemals ein Mittelstürmer? Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, dieses Assessment, so brutal das klingt, das muss man ein Stück weit machen, weil das ist das erste Thema, was ich nennen würde. Kultur, Team, da die richtigen Talente, den richtigen Spirit wie in der Firma, das ist letzten Endes die absolute Grundvoraussetzung. Und das Zweite, was ich...
Sag mal zu dem Punkt, du hast sofort den Zweiten, ne? Weil der Punkt ist zu spannend, weil das ja gerade ein Riesenthema in unserer Gesellschaft ist. Hand aufs Herz, jetzt alle mal eben weghören aus sozialen Gesichtspunkten, die uns allen sehr wichtig sind. Also jeder weiß, wie hart es ist, wenn man Mitarbeiter entlassen muss und welche soziale Verantwortung man hat. Wenn man jetzt in entscheidenden Stellen, wir reden jetzt gerade mal in der Leadership, Abteilungsleiterstruktur, du willst jetzt den Laden drehen, findest du befindlich, sagst du gerade damit, keine Zeit für Befindlichkeitsmanagement, wir müssen radikal aufräumen, wer es nicht schnell genug versteht und nicht schnell genug mitgeht, der muss ausgetauscht werden, oder habe ich dich da falsch verstanden?
Das ist eine Frage sozusagen, um es betriebswirtschaftlich zu beantworten, ist eine Frage der Kapitaleffizienz. Also es geht natürlich schneller, im Zweifel, wenn ich mir sehr viel Talent, Kompetenz auch von außen reinhole. Da wird es um den Mix gehen, weil wenn es eine Legacy-Company ist, brauche ich auch stehende Kultur. Ich kann nicht alles über Nacht irgendwie nach Hause schicken und neue Leute reinholen. Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Ich will nur dafür werben, so gut es geht, Leute mitzunehmen auf eine Reise, aber zeitgleich auch realistisch genug zu sein, sich anzuschauen, wann komme ich denn, wie schnell komme ich über welchen Weg auf eine kritische Masse der Willen und Fähigen. Ja, weil ich muss eine kritische Masse erreichen, um dann tatsächlich auch einen anderen Kultur, ja, um Kultur ans Werken zu bekommen. Es geht ja nicht darum, Kultur als Selbstzweck vorzuhalten, sondern es geht ja darum, eine Kultur zu etablieren, mit der ich im Zweifel schneller, besser, agiler, lern- und testfähiger, analytischer, wie auch immer, mein Geschäft weiterentwickeln kann, ja, oder mich selbst disruptieren kann. Das sind alles Dinge, die waren halt
doch am Ende des Tages.
Ja, genau. Ja, genau, das sage ich ja. Genau, darum geht's. Und jetzt die Leute ja, brauche ich aber. So, und wenn ich die entwickeln kann aus dem bestehenden Team, ist das natürlich absolut präferiert. Manchmal wird es aber nicht möglich sein. So, und dann ja, muss man im Zweifel neue Leute dazu holen oder auch Leute austauschen. Es gibt auch Leute, die haben da gar keine Lust drauf. Die wollen auf so einen Kulturwandel gar nicht sich einlassen, weil ihnen das vielleicht zu anstrengend ist. Gibt's ja auch alles. So, ja, also das kann man pauschal nicht sagen, aber ich würde behaupten, man kann das nicht überbewerten, wie wichtig Kulturteam für jedwede Firma nach vorne ist, die in diesem intensiven Wettbewerb bestehen will.
Ja, so. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Und ich habe immer den Eindruck, das ist total richtig. Also die Kultur muss mitziehen. Ne? Aus einer angestammten Kultur muss sich auch eine Leistungskultur entwickeln können, weil das einfach die Grundvoraussetzung für Progress, für Change und so weiter ist. Aber die Strategie muss ja am Ende auch richtig sein. Die Strategie muss auch gut kommuniziert sein. Man muss sich vorher, glaube ich, auch überlegen, was ist denn eigentlich im Rahmen meiner Möglichkeiten überhaupt realistisch machbar. Und da habe ich immer den Eindruck, dass wir da eigentlich nur in Extremen unterwegs sind, dass man sich entweder viel zu wenig zutraut oder aber viel zu viel. Also dass so in der Mitte wirklich realistische Pläne, wo man sagt, man kann tatsächlich in seiner Branche, in seinem Bereich hier ein neues digitales Geschäftsmodell einführen. Und das kann man wirklich auch gut und iterativ machen und kann daran lernen und die ganze Organisation mitnehmen. Das findet aus meiner Perspektive viel zu selten statt. Also es sind sehr viel mehr diese Extreme. Entweder wir trauen uns gar nichts oder wir wollen die Welt erobern.
Da bin ich bei dir. Ich glaube nur, wenn du das richtige Team und die Kultur hast, bist du einfach so ausgestattet, dass du effektive Strategien entwickelst, verwirfst, anpasst, neue aufsetzt, andere Wege gehst. Das ist halt genau das, Mann. Ne? Du brauchst halt eine Grundflexibilität, eine Grundagilität in den Köpfen, eine gewisse Angriffslustigkeit, eine gewisse Analysefähigkeit, aber auch eine gewisse Kreativität. Du brauchst halt ein sehr diversifiziertes Team, was aber sozusagen in der Grund-DNA Geschwindigkeit hat und sozusagen im positiven Sinne einen Angriffswillen. So. Und wenn das der Fall ist, da bin ich völlig bei dir, dann brauchst du eine marktfähige Strategie, ja. Und die gibt es seltener, als man denkt. Es gibt zwar immer Strategieunterlagen und PowerPoints ohne Ende, aber so dieses kundenzentrierte, vom her gedachte, das ist halt jetzt auch nicht so omnipräsent, wie man das in den Pressemitteilungen gerne hört oder auf den Konferenzbühnen. Ja. Ich wollte noch kurz einen zweiten Punkt noch ausführen. Ja. Ne? Also wenn sozusagen Kultur sozusagen das absolute Fundament ist, dann ist, glaube ich, relativ schnell danach das Thema Strategie sofort auch irgendwie im Raum. Ja? Und in Legacy-Firmen ist das ja auch neben Kultur sicherlich auch ein zweites Thema, an dem stark irgendwie, schwer getragen wird. Also wie bin ich in der Lage, letzten Endes marktfähige Angebote zu launchen? Wie schnell bekomme ich eigentlich irgendwas von der Rampe? Bin ich überhaupt imstande, das, was ich konzeptionell mir vielleicht jetzt mit den richtigen Leuten erarbeitet habe, wie schnell kriege ich das denn eigentlich verprobt und minimalinvasiv in den Markt hinein, damit ich schnell lerne, anpasse und das irgendwann hoffentlich skalieren kann? So, und da geht es um Technologie, da geht es um Datenstrukturen in Companies. Ja, habe ich überhaupt ein Datenmodell? Habe ich eine Sicht, kongruente Sicht auf meine Daten von Produktdaten, Bewegungsdaten, Kundendaten? Ja, wie sind die überhaupt miteinander verknüpft und so harmonisiert, dass ich auch tatsächlich darauf vernünftige Sichten anwendbar machen kann, aus denen ich dann auch Ableitungen treffen kann oder CRM-Programme oder mein Sourcing optimiere oder, Nachfrageprognosen machen kann, etc., etc. Das alles basiert auf Daten, Infrastruktur / Tech, und das ist typischerweise auch ein Riesenproblem in Legacy-Companies, die irgendwelche ERP-Systeme seit 100 Jahren mitschleppen und eigentlich auf eine sehr fragmentierte System- und Datenlandschaft schauen. Und jeder fummelt mit Excel-Tabellen rum und bastelt sich einen eigenen Report. Ja. Das ist aber ja genau das, womit dann Firmen, die aus der Garage kommen, die überspringen ja das ganze Problem und setzen den mit vernünftigen Modellen auf und können natürlich viel schneller Kundenwirksamkeit entfalten und darum geht's ja.
Herrlich, da kann ich die ganze Zeit zuhören.
Du, und Stefan, warum hast du Tom Taylor verlassen Ende des Jahres?
Ja, ich war 2,5 Jahre bei Tom Taylor und der damalige Vorstand, als ich Ende 17 in den Gesprächen war, da ging es letzten Endes um die Frage, wie schnell kriegen wir bei Tom Taylor aus einer Restrukturierung kommen, wie schnell kriegen wir da jetzt einen vernünftigen Plan nach vorne, um die Company insgesamt vernünftig aufzustellen. Und ich will jetzt da gar nicht so endlos ins Detail gehen, aber das, was öffentlich nachlesbar ist, ist, dass relativ schnell durch ein zweites Label, was zur Tom Taylor Gruppe gehört, das namens Bonita, das ist ein Best-Ager-Konzept, ein reiner vertikaler Ansatz, dass relativ schnell wieder großer Druck auf die Finanzarchitektur der Gruppe sozusagen ausgeübt wurde. Und ja, im Laufe der dann zwei Jahre, wenn man so will, hat sich dann einiges ergeben. Eigentümerwechsel, neue Finanzierungsthemen. Also die Gruppe ist, das ist kein Geheimnis, ein ziemlich gestresstes System, das darf man wohl sagen. So. Und Ende 19 habe ich dann, als klar war, wohin jetzt sozusagen, für mich klar war, wohin die Reise mutmaßlich gehen wird, habe ich für mich konkludiert, dass das nicht mehr genug am ursprünglichen Briefing dran war. Und dann ist das, glaube ich, nur völlig okay, dass man dann seinen Vertrag nicht weiter verlängern soll. Und dann habe ich das im Dezember 19 habe ich das Vorstand und Aufsichtsrat mitgeteilt, dass ich dann zum Sommer 2020 die Company verlassen werde. War bis zum letzten Tag da voll an Bord. Was dann ab März passiert, brauche ich euch nicht sagen. Wir waren der einzige Kanal in der gesamten Company, der überhaupt noch im Grunde live war. Und insofern war ich da bis zur letzten Minute komplett mit an Deck. Und das ist auch völlig in Ordnung und so. Bin jetzt seit Juli raus und genieße das extrem, jetzt mal nicht nur im System zu wursteln. Ja, wie heißt bei Kurt Tucholsky so schön, von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Und ab und zu ist mal gut, wenn man mal raustritt, wenn man mal raustritt und mal von außen aufs System schaut und nicht nur im System fummelt. So, und das genieße ich jetzt seit Juli, ist ja noch nicht lang, aber das genieße ich jetzt nach einem Sommer an der Nordsee, genieße ich das jetzt extrem in Projekten mit Gründern, Dinge zu machen. Ich habe jetzt so ein paar in einem Private Equity Kontext, so Deal Advisory Themen. Da sieht man aber ganz andere Firmen und ganz andere Fragestellungen. Das ist einfach super. Aber irgendwann, weiß ich, wird es wieder in den Fingern jucken. Dann will man wieder zurück, auch in eine operative Rolle. Ich gehe jetzt nicht auf den Methusalem weißer Bart kraulen .com-Modus. Wie irgendwann gesagt, ja, das ist noch zu früh. Da habe ich, glaube ich, noch 10 Jahre mit ordentlich Vollgas vor mir. Ja.
Da hast du mir meine Abschlussfrage geklaut. Ja. Wo werden wir dich bald wiedersehen? Aber das werden wir schon alle mitkriegen, glaube ich. Ja, wenn kein, also was
ich habe noch eine. Ich mach du das, Michael.
Aber ich was mich noch so interessieren würde, ganz schnell, wie umschreibe ich das jetzt charmant? Kann ich ja eigentlich gar nicht. Wird man nicht manchmal, ja, Stefan, wird man nicht manchmal müde? Wird man nicht manchmal müde, weil man einfach denkt, oh mein Gott, ne? Jetzt sitzt du da wieder in so einem Meeting, wo du denkst, die verstehen gar nicht, wovon ich träume, rede, was meine Vision ist. Wie motivierst du dich dann immer wieder nach so langer Zeit? Denn wir beide haben ja eins gemacht, wir sind ja schon verdammt lange dabei. Markus, wie lange bist du schon im E-Commerce überhaupt? Ja, Stefan ja auch schon ewig, ne? Also wir vier sind ja schon echte Dinos. Wie motivierst du dich da? Also, du weißt schon, was ich meine. Also, ne? So,
Total. Total. Und natürlich gibt es die Momente, wo man abends rausgeht und denkt, Halleluja. Ja, wie motiviere ich mich? Ich meine, ich bin von der Genetik her, glaube ich, schlichtweg Kategorie gestalten, gehen, machen. Ich bin ja kein BWLer, sondern ich habe Pädagogik mit Schwerpunkt Psychologie studiert. Der eine oder andere wird lachen. Aber insofern habe ich wahrscheinlich auch immer noch, obwohl das ja so lange her ist, dass man es eigentlich kaum mehr erwähnen sollte, aber da ist wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein bisschen der Weltverbesserer in mir. Und dieser Antrieb zu gestalten und Leute dabei mitzunehmen, ja, der ist halt bei mir einfach, das ist genetischer Fehler wahrscheinlich, der ist extrem ausgeprägt. Ich werde da nicht müde. Also ich habe da Momente, da läuft mir alles aus dem Ohr. Aber das ist auch schnell wieder weg. Ich gehe dann laufen oder lege mich ins Bett und am nächsten Tag, glücklicherweise ist es bei mir so, stehe ich auf und dann gehe ich los. So, also von daher, Frust ja, aber im Grunde überwiegen ja die Momente, in denen man sich darüber freuen kann, was gemacht zu haben. Also ich meine, jeder, der mal ein Business gelauncht, skaliert hat, der sieht, dass das funktioniert, der gutes Kundenfeedback bekommt. Das sind einfach tolle Sachen, der Teams aufbauen durfte, wo Leute, die mit null Ahnung von der Uni gekommen sind, auf einmal sich hineinentwickeln in tolle Positionen und einen super professionellen Job machen. Das sind alles so extrem belohnende Momente, Organisation aufbauen und verändern. Ich hatte Teamgrößen, keine Ahnung, in Richtung 400. Da hat man natürlich den ganzen Tag irgendwie Themen ohne Ende, die eigentlich mit dem Kernbusiness insofern gar nichts zu tun haben, als dass sie nicht rein eindimensional fachlich sind. Aber auch das ist ja super spannend, Organisationen dahingehend mitzunehmen und Teams aufzubauen und zu entwickeln. Also von daher bin ich da voller Leidenschaft, ob des Gestaltungsmoments, und fühle mich da immer wieder total belohnt, wenn man bei allen Rückschritten, die es oder Rückschlägen, die es natürlich gibt, wenn man trotzdem sieht, dass da vom Grundsatz her mehr richtig als falsch passiert.
Du, ich stelle meine Frage zurück und sage lieber, sobald du deinen neuen Job angetreten hast zukünftig, stelle ich sie dir. Und weil ich finde, das waren gerade unglaublich tolle Abschlussworte von dir. Und ich meine, das ist ja hier dreimal digital plus immer ein Gast. Und das Coole ist, das habe ich auch wieder gemerkt, ist einfach eine Horde Macher und ich glaube, das treibt uns alle an. Ne? Und ich kann sagen, ich bin seit 2004 dabei. Michi ist noch ein bisschen eher dabei, ne? 2001 hast du angefangen. Ja. Stefan, wann bist du angefangen?
2000.
Ja. Mist. aber hör mal, Markus, das kannst du aber jetzt knicken, wenn du jetzt schon das Gespräch zu Ende kriegen willst. Ich will noch unbedingt ein Thema ansprechen.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage tatsächlich.
Sehr gut, dann du zuerst, Stefan.
Genau, also ich habe mich gefragt, du warst ja auch viele Jahre eBay Deutschland-Chef. Wie guckst du heutzutage auf eBay? Findest du, die haben irgendwie, ich sag mal, ihre unternehmerische Vision, die vielleicht damals auch schon klar stand, das haben die weiter durchgezogen, die sind auf einem guten Weg, oder sagst du, oje, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht erklären, warum da vielleicht auch zu wenig passiert?
Ja, die Anzahl der Jahre, die ich Geschäftsführer Deutschland war, die ist relativ überschaubar. Ich war insgesamt 3,5 Jahre in der eBay-Gruppe. Mehr war es dann auch nicht. Ich war allerdings in der Phase tatsächlich des ersten großen Splits. Also ich bin unter John Donahoe reingekommen, noch mit PayPal, und habe dann sozusagen Separierung von PayPal live erlebt. Und jetzt kommt ja quasi eine zweite große Welle sozusagen der Aufteilung der Company. Du, ich meine, das ist eine unheimlich schwierige Frage und ich glaube, viele unterschätzen auch zum Teil die Komplexität dahinter, ja. Das ist alles andere als trivial. Wenn du dir das Marktplatzgeschäft mal isoliert anschaust, dann ist das immer noch ein extrem hochvolumiges Ökosystem. Und jeder, der sich mit Marktplätzen beschäftigt, der weiß, wie schwer das ist, so ein Ökosystem mit gewisser Liquidität überhaupt aufzubauen, sodass sozusagen diese Netzwerkeffekte, über die man da gerne spricht, ja, da ist also Nachfrage und da ist Angebot in einem Umfang, dass tatsächlich sich da, keine Ahnung, 180 Millionen Käufer irgendwie bedient. Das ist ja schon mal irre. Ne? Und mit 90 Milliarden oder was das ist an G pro Jahr, Dollar, ist das auch nach wie vor eine absolute Präsenz und Marktmacht. Also die Frage ist schlichtweg, was muss denn jetzt passieren, dass der Marktplatz selber wieder deutlicher an Wachstumsdynamik gewinnt. Und wichtig ist, da auch immer einen Blick auf die Investoren zu richten. Ja, habe ich die richtigen Investoren, die sozusagen mir auch die Möglichkeit geben, in solche Wachstumsfelder zu investieren? Das ist die eine Frage. Ich will das nicht beantworten und kommentieren, aber das ist eine wichtige Frage. Und die zweite ist sicherlich, ist jetzt die Roadmap der strategischen Themen, ist die so, dass man daraus sozusagen weiter an PS auf die Straße bekommt. Und dieses Thema gemanagter Marktplatz, ja, auf dem sie gerade schwer unterwegs sind, halte ich für strategisch total richtig. Ja, zu sagen, ich habe ein Ökosystem, wo ich Qualitätsstandards ein Stück weit mit reinbringe, die vorher der Kunde der User, der bei was weiß ich wie viel verschiedenen Verkäufern sehr unterschiedliche Service Levels zum Beispiel und Zahlungserlebnisse hatte, dass ich das ein Stück weit manage, halte ich erstmal für strategisch gut. Ich glaube, dass das Thema Logistik Fulfillment strategisch hochrelevant ist. Ja, wie schaffe ich es eigentlich meiner Händlerbasis, die keine vernünftigen Service Levels hinkriegen? Wie schaffe ich es Zugang zu geben zu vernünftigen Lösungen? Das halte ich alles erstmal grundsätzlich für total sinnvoll. Sie steigen sich jetzt auch ein Stück weit wieder mehr auf das Thema C2C zu schwingen, weil natürlich das auch Teil dieses Flywheels ist, was historisch, da kommt man her. Auch da habe ich viel Fantasie, dass man damit was erreichen kann. Aber ehrlicherweise ist das immer ganz gefährlich, wenn man weg ist und dann von der Seitenlinie jetzt schon mal schlau nach hinten schauen. Das halte ich für extrem schwierig. Ich kann nur so viel sagen. Ich glaube, Gefühl, echt von der Distanz, Gefühl ist, man hat gute Themen jetzt am Wickel. Und wie in jeder großen Company ist, glaube ich, die Kunst, das jetzt auch vernünftig mal zu launchen und schnell zu sein, auf Feedback zu hören, vor allen Dingen von den Verkäufern. Ja, weil da gibt's so viele Fachleute, die extremst in den Details drinstecken und wissen, was da alles im Argen ist. Das weiß bei eBay so was eigentlich keiner. Und man leveraged das viel zu unsystematisch, was da an Know-how ist. Michael sagt, weil er das natürlich alles weiß.
Und daher auch übrigens die ganze Zeit für die Zuhörer, die das nicht sehen können.
Weil er einer der ist, der natürlich seit Jahren auch versucht, diese Brücke zu bauen, ja, von der Verkäufer bis sozusagen rein in die Firma eBay und weiß, wie frustrierend das ist oder sein kann. Aber das sind sicherlich wichtige Themen, auf die Verkäufer hören, auf die Käufer hören, um dieses Ökosystem B2B, B2C und C2C, Import und Export, ja, um dieses Ökosystem zu managen. Und alle, die da irgendwie zu Hause mit ihrem Online-Shop und 16 irgendwie Bestellungen am Tag mit Argwohn draufschauen, denen sei nur gesagt, die Komplexität ist halt einfach auch nicht ganz so gering. Ja, weil das halt ein multidimensionales, ist wie eine Biosphäre. Und der Besitzer dieser Biosphäre dreht an Temperaturreglern, an ökosystemrelevanten Stellschrauben und hat ja quasi selber weder das Inventar noch sozusagen die Käufer, wenn man so will, sondern macht Ökosystem, managt das Ökosystem. Und das ist halt was anderes als Retail und insofern nicht ganz trivial.
Ja, das, da musst du ein bisschen nur widersprechen, also gar nicht viel. Ich würde eher sagen, es fehlt eher am Mut, der Mut zu entscheiden von den Inhabern, sei es die Achse Stakeholder oder whatever, weil ich glaube, wir haben, umso größer die Unternehmen, umso weniger Mut, dann am Ende noch irgendeinen zu finden, der die Entscheidung treffen möchte, einen nicht mehr profitablen Weg abzuschneiden in Teilbereichen und auch andere dafür stärker zu setzen und zu fokussieren. Ich glaube, das ist das große Problem. Das ist vielleicht einfacher, wenn man kleineres Unternehmen ist, aber selbst im Mittelstand ab über 20 Millionen Euro Umsatz wird es wahrscheinlich schon schwer, eben zu sagen, eigentlich mache ich 2 Millionen mit dem Bereich und soll den jetzt morgen nicht mehr machen und soll dafür eine Wette eingehen, dass ich mit dem anderen Bereich 4 mache.
Ja, also ich habe auch... Ganz kurz, das war das auch, was ich eingangs sagte mit den Investoren. Die Frage ist ja, was ist das eigentlich? Ist das ein Wachstumscase? Ist das ein Profitabilitätscase? In der Vergangenheit war der ein Ergebniscase. Ja, haben sie halt hochprofitabel und durften deswegen im Grunde nie ihre Margenstruktur großartig verwässern, was dazu führt, dass du gar nicht in diese großen Investitionsthemen, du kannst gar nicht reingehen. Und insofern ist das, also da bin ich bei dir, ne? Das ist natürlich der Ausgangspunkt, ist sagen, was bin ich denn eigentlich? Ja. Wenn ich investieren muss, dann darf ich das auch bitte in meiner Bilanz und in meiner G&V, darf ich das auch bitte mal sehen dürfen, ne?
Ja, Stefan, das wird verdammt spannend. Mit eBay hast du jetzt schon ein paar Sachen angeschnitten. Ich habe da natürlich meine eigene Meinung. Ich sehe halt viel, was man machen könnte. Mir persönlich ist das aktuell ein bisschen zu wenig. Potenzial ist da. eBay Kleinanzeigen ist nicht mehr dabei. PayPal ist raus. Vielleicht kann man sich jetzt einfach wirklich mal auf den Kern konzentrieren und versuchen, das Ding nach vorne zu bringen. Weil wir Verkäufer selber, wir wollen ja nicht nur eine Abhängigkeit von einem Marktplatz, sondern wollen ja breit aufgestellt sein. Und gerade wenn du ein gutes ERP-System hast, ist das ja auch kein Ding, da schön verschiedene Marktplätze anzuspielen. Also ich hoffe nach wie vor, dass eBay da Gas gibt und sich ja noch besser wieder entwickelt. Ne?
Ja, ich würde mal eine Ebene abstrahierend nach oben gehen. Das ist aber ein gutes Beispiel aus meiner Sicht für die Notwendigkeit. Wir hatten eben das Thema Kultur. Ja, im Grunde auch über eine Firmenkultur sicherzustellen, und das betrifft alle großen Companies früher oder später in unterschiedlichem Ausmaß. Wie schaffe ich dieses das Innovationsgehen, wie schaffe ich das live zu halten? Weil das ist ja ein Stück weit das Thema, was man, da muss man jetzt gar nicht eBay als Beispiel nehmen, da kann man ganz viele Beispiele nehmen, wo man einfach sieht, dass groß gewachsene Companies einfach diese Pace verlieren, diese positive Aggressivität sozusagen, diese Paranoia ein Stück weit dem Markt gegenüber, das geht verloren, und dann passiert halt das, was man ja halt zahlreich sieht. Und das ist eigentlich ja ein Stück weit der für mich so dieser Weckruf an uns selbst, an jeden selbst. Denn groß werden wollen ja alle. Wir alle wollen ja große Firmen bauen. Und darin liegt die Gefahr. Das heißt, wie schaffe ich es, eine Kultur zu etablieren, die auf Dauer das halt vermeidet? Und diese Lösungsräume, die in unserer Branche dann immer wieder hochkommen, die werden ja zum Teil auch dann einfach nur kopiert. Ne? Stichwort, jeder wird jetzt Marktplatz. Das ist ja, könnten wir jetzt auch nochmal eine Stunde drüber sprechen. Ja, aber ist das sozusagen, ist das die einzige Antwort, die es aktuell auf Amazon und Co. gibt? Ich hoffe nicht. So, aber ne, das ist letzten Endes, sind das alles gute Beispiele für das Thema Innovationskultur, Marktorientierung, Kundenorientierung, wie kriege ich es hin, dass mir am Ende vom Tag nicht die Butter vom Brot genommen wird.
Das stimmt. 173 cool. Marktplätze sind es aktuell.
Cool. Also ich finde gute Schlussworte und finde es wirklich auch, ich habe das gerade mitgeschrieben, Stefan, wenn du mir erlaubst, will ich das noch öfter zitieren. Ich fand es wirklich gute Wordings, positive Aggressivität, die man nie verlieren darf, habe ich mir aufgeschrieben, finde ich mega. Und du hast in einem Punkt, ich beschreibe mich selbst immer als optimistisch unzufrieden. Das steht auch, glaube ich, auf meinem Xing-Profil als Spruch. Und das passt nämlich, ihr habt eine neue Übersetzung dafür, paranoid, dass ein anderer von links einen angreifen und überholen kann. Und das ist, was man, glaube ich, wirklich nie verlieren darf. Also danke für die guten Impulse und danke für das tolle Gespräch.